Die Jugend wählt extrem. Was kann, darf und muss Schule in der Demokratieerziehung leisten? In Brandenburg wählten die 16- bis 24-Jährigen mit Abstand am häufigsten AfD. Hat es sie nicht gestört, dass der Brandenburger Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall führt? Ähnliche Wahlergebnisse gab es jedenfalls auch in Sachsen und Thüringen. Mehr Bildung und Demokratieerziehung fordern jetzt Sozialverbände, Vereine und Religionsvertreter. Aber wie politisch dürfen Lehrende sein? Was kann und soll Schule leisten, wenn es um das Demokratieverständnis geht? Und wie sehen Schulen und Bildungssysteme der Zukunft überhaupt aus in Zeiten von Digitalisierung und KI? Zu Gast Bob Blume, Bildungsinfluencer, Lehrer und Buchautor von Warum noch lernen? Wie Schule in Zeiten von KI, Krisen und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Heute mit Miriam Meinhardt. Hallo, Bob Blume.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Junge Leute haben bei der letzten Landtagswahl zu einem Drittel etwa AfD gewählt. Beobachten Sie das als Lehrer eigentlich auch, dass die Leute so begeistert sind von der AfD?
Ja, ich muss sagen, dass ich hier unten in der südbadischen Provinz mit Sicherheit nicht dieselben Probleme habe wie beispielsweise jetzt gerade auch in Ostdeutschland. Aber was ich schon merke, ist, dass diese Themengebiete, also Cancel Culture, Gendern und die Frage, was man heutzutage denn noch sagen darf, immer wieder auch in den Klassenraum kommen. Das finde ich allerdings natürlich gut, weil wenn die Frage kommt, dann kann man das besprechen und vielleicht auch bestimmte Behauptungen, die so in diesem Narrativ bestehen, mit den Schülerinnen und Schülern problematisieren.
Ja, weil Themen sollen ja nicht irgendwie totgeschwiegen werden, dann muss man das ja diskutieren.
Ja, absolut. Ich habe sozusagen eine Art von Lieblingsdefinition, die ich den Schülerinnen und Schülern immer wieder deutlich mache. Das ist der sogenannte performative Widerspruch. Performativer Widerspruch heißt, dass jemand etwas sagt, was sich sozusagen im gleichen Sinn widerspricht. Also typisch wäre zum Beispiel ein Thomas Gottschalk, der vor einem Millionenpublikum sagt, dass man ja heutzutage nichts mehr sagen kann. Und das wird denen dann auch deutlich und eben darüber kann man dann auch einsteigen in die Thematik von, wie gesagt, solchen Behauptungen, wie sie zum Beispiel auch über Social Media natürlich an ganz viele Jugendliche ausgespielt werden.
Die AfD ist erfolgreich bei jungen Leuten, auch wegen Social Media, so heißt es immer wieder. Was macht denn die AfD da besonders?
Die AfD benutzt eine Strategie, die auf Social Media auch ganz andere, zum Beispiel Marketingagenturen und Influencer und Content-Kreatoren anwenden. Nämlich zunächst mal Quantität über Qualität. Es geht nicht darum, dass ein Video super aussieht und perfekt geschnitten ist, sondern es wird probiert, ob ein Thema verfängt oder nicht. Und dieses Thema kann dann ein Angebot sein an die Jugendlichen. Und nun ja, ein Angebot ist etwas, was als Angebot wahrgenommen wird. Das heißt, die AfD spricht gar nicht nur über Migration. Die spricht zum Beispiel über leckeres Müsli, wie wichtig es ist für den deutschen Jugendlichen in den Wald zu gehen und wie toll Gemeinschaft ist. Und das ist alles etwas, was die anderen Parteien nicht machen. Denn das, was die Parteien versuchen, ist ja verständlich zu sagen, die Demokratie ist so wichtig. Aber wir haben ja jetzt gesehen, dass in den Wahlen aller drei ostdeutschen Länder demokratisch auch gewählt wurde. Nur eben eine in Teilen gesichert rechtsextreme Partei. Das heißt, aus meiner Sicht ist es eben so, dass die AfD über eine solche Strategie, die dann, wenn sie verfängt, verdoppelt wird. Also sagen wir mal, ich poste 120 Videos und das mit dem Müsli, ja, dass der gute deutsche Jugendliche zu sich nimmt, das verfängt, dann wird darauf immer wieder draufgehauen und irgendwann hat so ein Video halt 100.000, 500.000 oder 3 Millionen Aufrufe und dann hat die AfD das, was sie möchte. Warum die anderen Parteien das übrigens nicht übernehmen, ist mir ein Rätsel.
Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man sagt als Partei, naja, ich rede nicht über Müsli, weil mir geht es nicht um Müsli.
Ja, aber das sollte es. Denn es geht ja darum, dass die Jugendlichen sich zu Recht völlig ignoriert fühlen. Müsli ist jetzt mal ein gutes Beispiel. Die Frage, wie man sich gut ernährt, danach suchen die Jugendlichen. Die Jugendlichen suchen nicht im Internet danach, wie kann ich die Demokratie retten. Die suchen nach Lösungen für ihre Probleme. Und wenn es nur eine Partei gibt, die diese Probleme anscheinend zu lösen imstande ist, naja, dann verfangen auch solche etwas unterkomplexen Slogans wie sei schlau, wähl blau.
Liegt es auch daran, dass Jugendliche kaum noch andere Informationsquellen nutzen?
Ja, wir dürfen uns auch nichts vormachen. Jugendliche beziehen nicht nur dort ihre Informationen. Aber wir müssen uns zwei Dinge klar machen. Nummer eins, TikTok hat den stärksten Algorithmus, der jemals existiert hat. TikTok guckt ungefähr eine halbe Stunde, wie lange man an welchem Video bleibt und spielt die Informationen, die einem dann scheinbar gefallen, immer mehr aus und das radikalisiert sich. Radikalisieren muss übrigens gar nicht politisch sein. Das kann auch sein, dass, ich weiß nicht, irgendjemand in eine Dauerschleife von Kochvideos gerät. Aber diese Macht, die darf man nicht unterschätzen und jetzt kommt's. Wenn man auf der einen Seite, wie manche Jugendliche, 60 Stunden in der Woche auf TikTok ist und einem solche Inhalte ausgespielt werden. Und auf der anderen Seite findet Medienbildung nur in einem Fach statt und dann vielleicht eine halbe Stunde, dann haben wir ein unglaublich großes Ungleichgewicht und das führt dann unter anderem zu solchen Ergebnissen.
Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, dass Themen ja auch in der Klasse besprochen werden und da so eine Art Korrektiv stattfinden könnte, zumindest wenn es um Informationsbeschaffung geht, dass man gesagt bekommt, ja, das und das und das gibt es eben auch noch, weil Schule soll ja nicht den Kindern vorgeben, ihr müsst das und das denken.
Also es geht auch nicht darum, dass ein Korrektiv heißt, zu sagen, das, was du konsumierst, ist schlecht, sondern der erste Schritt wäre ja zunächst einmal die Beobachtung. Also das spricht zum Beispiel dafür, Social Media in der Schule auch erstmal einzubinden und zu thematisieren. Ein Podcast wie Hoss und Hopf, der in Teilen problematisch ist, in Teilen auch Verschwörungsideologien weiterspinnt, hat zum Beispiel 2 Millionen Aufrufe. Und wenn ich jetzt vor, weiß ich nicht, 250 Lehrkräften spreche, wie ich letztens in Bangen gemacht habe, dann kennen diesen Podcast 4 Leute. Ich werde allerdings von 8-Klässlern schon darauf angesprochen. Das heißt, wir haben eine extreme Diskrepanz der Informationswelten und das führt erstmal dazu, dass ich mich nicht hinstelle und sage, das ist die gute Nachricht, das ist die schlechte Nachricht, sondern wahrnehme, was die Jugendlichen und die Kinder überhaupt konsumieren, um dann in einem nächsten Schritt, also erst in der Beobachtung, dahin zu gehen, das zu problematisieren.
Was kann denn überhaupt ein Lehrer machen? Das heißt immer mal wieder, Lehrer müssten neutral sein.
Ja, diese sogenannte Neutralitätspflicht oder das Neutralitätsgebot ist in dem Sinne ein Mythos. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir handeln müssen, wir Lehrkräfte, nach dem Beutelsbacher Konsens, das im Prinzip besagt, dass 3 Dinge gegeben sein müssen. Die Themen müssen schülerorientiert thematisiert werden, also die Schülerinnen und Schüler müssen in der Lage sein, das zu verstehen. Es gilt als kontrovers zu besprechen, was auch kontrovers ist. Also in dem Fall zum Beispiel ist nicht kontrovers, dass die AfD eine in Teilen rechtsextreme Partei ist. Und was auch wichtig ist, man darf die Schülerinnen und Schüler nicht überwältigen. Also ich dürfte zum Beispiel, und das ist jetzt rein fiktiv, weil ich es nicht bin, ich dürfte sagen, ich bin bei der SPD, ich bin bei den Grünen, ich bin bei der FDP. Was ich nicht tun dürfte, nach dieser Maßgabe, ist zu sagen, ihr solltet die SPD wählen, weil das ist die beste Partei oder wie auch immer. Das heißt, es geht immer darum, Zugänge zu bieten und diese dann auch kontrovers zu diskutieren, sodass die Schülerinnen und Schüler selber in die Lage versetzt werden, zu überlegen, nehmen wir mal ein Beispiel, sind diese Zitate, die wir hier lesen, eigentlich mit dem Grundgesetz vereinbar? Und wenn die Schüler selbst darauf kommen, zu sagen, Moment mal, da stimmt doch was nicht, wenn jemand ein paar Millionen Menschen aus Deutschland remigrieren will, in Anführungsstrichen, dann kann man zu einem Punkt kommen, wo man dann zu einer gemeinsamen Bewertung kommt.
Also ich glaube, manch ein Lehrer sieht da sicherlich eine Schwierigkeit und hält sich dann lieber ganz zurück.
Ja, aber wir müssen hier 2 Dinge unterscheiden. Ich empfehle ja auch nicht, das zu tun. Ich sage nur, dass man es dürfte und dass es falsch ist, wenn man sagt, dass man das nicht darf. Das ist der wichtige Punkt. Der andere Punkt ist, diese Zurückhaltung, die ist in manchen Fällen wichtig. Beamte sind grundsätzlich zur Mäßigung, es gibt ein Mäßigungsgebot, sie sind dazu angehalten. Aber als Beamter ist man auch der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet. Und diese Verpflichtung, die steht ja sozusagen an allererster Stelle. Sich hinzustellen und sozusagen diese Dinge nicht mehr zu thematisieren, weil man Angst hat, dass man irgendeine Grenze überschreitet, ist genau das, was die AfD beispielsweise mit ihren Meldeportalen damals, mit ihren Denunziationsportalen gewollt hat. Und in dieses Horn bläst sie weiter. Da dürfen sich die Lehrerinnen und Lehrer aus meiner Sicht aber nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Es gibt ein Beispiel aus hier in Brandenburg, da haben sich Lehrer gegen rechts positioniert und wirklich darauf hingewiesen, dass da es Vorfälle gab, rechtsextreme und rassistische Vorfälle an den Schulen und das Ganze öffentlich gemacht. Danach gab es Anfeindungen öffentlich und die Lehrer haben letztlich sich versetzen lassen von Burg weg, Burg im Landkreis Spree-Neiße. Das ist ja dann ein ganz extremes Beispiel.
Genau, also das ist das, was man als tatsächlich konkrete Demokratieerosion sehen kann. Ich habe das Thema natürlich mitbekommen und ich habe darüber auch gelesen, aber ich bin zu wenig da drin, um da irgendwie jemandem jetzt einen Vorwurf zu machen. Aber ich versuche es mal zu verallgemeinern. Wenn Lehrkräfte angegangen sind und es sind zwei, dann wäre es am gesamten Kollegium, sich dahinter zu stellen und zu sagen, wir dulden das nicht, wir lassen das nicht. Da spielt Angst natürlich auch eine Rolle, das ist ganz klar. Und natürlich spielt auch eine Rolle, dass man möglicherweise diese ständige Konfrontation nicht haben möchte. Aber wenn das die Konsequenz aus einem Handeln ist, das die Demokratie hochhält, dann bewegen wir uns auf eine ganz schlimme Zeit zu, ehrlich gesagt.
Dann lassen Sie uns jetzt auf den Punkt Bildung schauen. Also es geht im besten Fall darum, dass Schülerinnen und Schüler gute Bildung bekommen. Was ist denn für Sie gute Bildung?
Ja, also das einer der Gründe, warum ich ja dieses Buch Warum noch lernen geschrieben habe, ist, weil es mich immer wahnsinnig macht, dass Bildung oftmals nach hinten definiert wird. Das bedeutet, Bildung ist für die Menschen meistens das, was sie als Bildung erfahren haben. Und vor diesem Hintergrund kann man dann immer sagen, du hast keine gute Bildung erfahren oder die Schülerinnen und Schüler von heute erfahren keine gute Bildung und so weiter. Und deshalb ist für mich eine Definition, die ich im Zuge der Recherche mitbekommen habe, ganz grundlegend. Und zwar von einem englischen Philosophen, der North Whitehead mit Nachnamen heißt. Der sagt, Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Da ist sehr, sehr viel drin. Ich wiederhole es nochmal. Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Ich nehme nur einen Teil raus. Bildung als Erwerb. Für mich ist es ganz wichtig, dass Bildung ein stetiger Prozess ist, der auch gar nicht, wie der Name in Deutschland suggeriert, abgeschlossen ist mit einem Abschluss, sondern ich würde so weit gehen und sagen, der Schulabschluss selbst ist das Fundament für ein Weiterlernen, was in einer so schnelllebigen Zeit wie der unseren ja eigentlich obligatorisch ist. Also aus der Schule rauszukommen und das Gefühl zu haben, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Und deshalb ist es für mich so wichtig, das Lernen selbst sozusagen innerhalb dieser Bildungsdefinition immer wieder hervorzuheben.
Also im Endeffekt ist es quasi, Lernen hört nie auf, Bildung geht immer weiter und ist nicht abgeschlossen. Und auf der anderen Seite aber auch nochmal die Frage, wie kann denn Bildung helfen in Bezug auf Demokratieerziehung?
Ja, da ist es ganz wichtig zu sagen, von was für einer Bildung sprechen wir. Also selbst das, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich ja nicht zwangsläufig auf moralische, ethische oder solidarische Tätigkeiten. Aus meiner Sicht bedeutet eine Form der humanistischen Bildung, die ich auch im Buch in dieser ganz wundervollen Übersetzung des ersten Grundgesetzartikels von dem Theaterpädagogen George Tabori übernehme, jeder ist jemand, als sozusagen Zielsetzung jeder Bildung. Also das heißt, die Anerkennung der Menschlichkeit bei jedem von uns, bedeutet also auch in die Tätigkeit zu gehen, was solche solidarischen Prozesse angeht. Und um jetzt nicht so abstrakt zu bleiben, wenn es um Demokratieerziehung geht, dann kann es eben nicht bedeuten, wir müssen einfach noch mehr über das Parlament lernen oder wir müssen noch mehr verstehen, wozu sind Parteien da. Das auch, aber das ist ja ein rein kognitiver Zugang, sondern wir müssen für Schülerinnen und Schüler eben auch Teilhabe ermöglichen, dass sie selber Dinge entscheiden können oder auch in einen Austausch gehen, der zeigt, Entscheidungsprozesse sind gar nicht so einfach. Und Schule ist jedenfalls nicht großflächig so organisiert, dass Schülerinnen und Schüler so viel teilhaben können. Und wir sehen jetzt, dass das ein Problem ist, weil wenn man teilhaben kann, wenn man mitentscheiden kann, dann erlebt man eine Form von Selbstwirksamkeit. Und ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, Selbstwirksamkeit zu erleben, macht einen zumindest in Teilen resilient für Leute, deren ja, eigentliches Angebot ja vor allem ist zu sagen, du wurdest die ganze Zeit ignoriert, aber wir ignorieren dich jetzt nicht mehr.
Demokratie erlebbar machen, das ist in der Regel in der Schule, haben wir eben gerade schon angesprochen, vielleicht die Wahl des Klassensprechers, vielleicht die Wahl des Schulsprechers, aber dann hört es wahrscheinlich für die meisten schon auf, oder?
Ja, genau. Und was mir aber wichtig ist, man kann das auf ganz verschiedenen Ebenen. Das kann im ganz Kleinen passieren, zum Beispiel in der Wahl der Klassenlektüre. Das ist für Lehrkräfte dann natürlich ein bisschen mehr Arbeit, weil man vielleicht ein Buch hat, das hat man schon mal gelesen, da könnte man schneller mit arbeiten und Lehrkräfte sind sowieso in diesen Zeiten wegen Personalmangel und unterschiedlichen Dingen überlastet. Aber Entscheidungsmöglichkeiten, will ich damit sagen, können auch im sehr Kleinen passieren. Im Buch verweise ich ja nochmal auf das Projekt von Martina Weißband, Aula, die auch selber ein Buch darüber geschrieben hat, in dem das Ganze nochmal auf einen viel größeren Sockel gehoben wird. Dort können Schulen, die das machen, dieses Projekt Aula, sich verpflichten, also die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler einzubeziehen in Entscheidungen der Schulentwicklung. Und das wiederum heißt, über eine Plattform können Dinge vorgeschlagen, ausdiskutiert und dann entschieden werden, die dann eben auch von den Schülerinnen und Schülern kommen. Und so eine Form der wirklich demokratischen Schule oder der Demokratisierung von Schule ist natürlich noch deutlich was anderes, als wenn ich jetzt anbiete, zu sagen, welche Lektüre wollt ihr. Mhm. Aber ganz wichtig, ich glaube dennoch daran, dass selbst wenn man so ein großes Projekt nicht einfach aus dem Ärmel schütteln kann, weil das ist gar nicht so einfach, dass auch die kleineren Dinge, der Einbezug von Schülerinnen und Schülern, darauf zu achten, wie es ihnen geht, sie wahrzunehmen und sie im besten Fall immer dort, wo es geht, Entscheidungen übernehmen zu lassen, auch schon eine Wirkung entfalten kann.
Aber wie kann das dann dazu führen, dass ich tatsächlich auch, Demokratie besser verstehe? Also ich weiß nicht, ob der Schritt immer zwangsläufig ist.
Ja, ob der Schritt immer zwangsläufig ist, das weiß ich nicht und ich habe da auch keine Studie zu. Ich habe aber zumindest, sagen wir mal, 12 Jahre Erfahrung in der Theater-AG. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Da kommen Schülerinnen und Schüler nachmittags an einem Freitag völlig begeistert hin und arbeiten zusammen an einem Stück, sind selbstwirksam, entscheiden selbst, was sie für ein Stück nehmen, bringen Leistungen, sind untereinander hilfsbereit und am Ende kann das Stück auch nur aufgeführt werden, wenn alle wirklich dabei sind. Das heißt, Solidarität ist da auch sozusagen nicht fakultativ, nicht eine Zugabe, sondern es geht gar nicht anders. Und das, was ich dort erlebe, ist jedenfalls, dass eine Lust, eine Leidenschaft daran, Dinge zu tun, passiert, die es jemandem schwer machen würde, zu sagen, hör mal, willst du nicht hier jetzt zu uns kommen, weil du bist doch so ohnmächtig. Die würden sagen, ich bin nicht ohnmächtig. Ich stehe hier wie eine Eins auf der Bühne und vor 300 Leuten, die dann hinter Standing Ovations machen. Ich glaube, das sind Erfahrungen, die einen prägen und die dazu führen, dass man eben sich selbst erlebt hat, dass man etwas tun kann, dass man nicht ohnmächtig ist. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt.
Und dass man dann vielleicht auch nicht die Orientierung irgendwo im Außen sucht, wo einem möglicherweise nur Scheinlösungen angeboten werden.
Ja, ganz genau.
Was ich raushöre, was Sie auch schon ein paar Mal gesagt haben, ist dieses ganz wichtig ist für Schülerinnen und Schüler und wahrscheinlich für jeden Menschen, warum ich etwas tue. Warum müssen wir noch lernen, gerade in den Zeiten, in denen eigentlich ja Computer und ChatGPT und alle möglichen Hilfsmittel uns ja ganz viel abnehmen. Könnte man ja durchaus sagen, naja, also Rechtschreibung muss ich nicht mehr lernen, das macht eh der Computer. Rechnen muss ich eigentlich auch nicht, macht auch der Computer. Also wo setze ich da an?
Ja, ist übrigens ein total gutes Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit eine Mail bekommen, das war die zweite Mail innerhalb von 14 Jahren von einem Schüler, den ich 2010 hatte. Sehr nett irgendwie, der hat sich bedankt und hat gesagt, was er jetzt gerade macht, irgendwie eine ganz, ganz schöne Sache. Aber er hatte dann bei der zweiten Mail geschrieben und Herr Blume, Sie sehen, ich mache gerade gar keine Rechtschreibfehler, ich habe das nämlich in ChatGPT reingegeben. Und da dachte ich, ah ja klar, super, also wieso sollte man das auch nicht tun, wenn es einem zur Verfügung steht? Der Punkt ist allerdings, dass man natürlich vorher in die Lage versetzt werden muss, zu wissen, ob das, was rauskommt, auch tatsächlich richtig oder falsch ist. Und deshalb plädiere ich so sehr dafür, dass wir unbedingt anfangen müssen, mit diesen KI-Formaten zu arbeiten, damit Schülerinnen und Schüler begreifen, auf diese Weise kann ich damit mein Lernen vertiefen, kann ich vielleicht sogar noch besser lernen und auf eine andere Weise kann ich mich damit entlernen, kann also im Grunde genommen schlechter werden. Und Schule hat immer sehr lange so funktioniert und funktioniert auch häufig heute noch so, dass sozusagen im Unterricht selbst etwas vielleicht erklärt wird oder dargestellt wird und das richtige Lernen findet dann zu Hause statt. Wenn das aber so ist und das Lernen findet zu Hause statt und es geht eigentlich nur darum, mit welchem Produkt die Schülerinnen und Schüler wieder zurückkommen, naja, dann werden wir noch viele ChatGPT-Arbeiten mitbekommen, weil wieso sollten die Schülerinnen und Schüler nicht einen Fehler nutzen, den das System selbst ihnen anbietet?
Also weniger auf das Produkt achten, sondern auf den Weg dahin. Das ist auch das, was Sie propagieren, vor allem, wenn es um Leben lebenslanges Lernen geht, weil die Frage sich ja durchaus stellt, was muss ich denn können, wenn ich irgendwann aus der Schule rauskomme, vielleicht in 10 Jahren, dann hat sich die Welt ja auch schon weitergedreht.
Ja, genau. Obwohl ich ja in dem Buch auch vorsichtig bin mit so Begriffen wie Future Skills, Zukunftskompetenzen. Das hört sich immer ganz toll an, zu sagen, also wir müssen die Kinder auf die Zukunft vorbereiten.
Ja, nur dummerweise wissen wir ja noch nicht, was die Zukunft
bringt.
Ja,
genau. Ne? Aber das ist der Punkt. Da frage ich mich auch immer, also wenn du sagst, wir sollen die nicht auf unsere Vergangenheit vorbereiten, ich weiß schon, was gemeint ist. Und zum Beispiel sowas wie Formate, die wir gerade hatten und Demokratieerziehung, das sprengt ja so ein bisschen den Rahmen einer Schule, wo alle im Gleichtag dasselbe machen. Aber ich glaube, die Grundlagen müssen trotzdem gelegt worden sein. Das heißt, basale Kompetenzen wie Rechnen, Schreiben, Lesen, Zuhören, Sprechen und so weiter, das ist ganz wichtig, dass das alle auch mitbekommen. Und wir müssen nicht nur in den Schulen, sondern auch auf der Verwaltungsebene und auch auf politischer Ebene alles dafür tun, dass wir eine Kehrtwende machen, weil wir haben momentan seit ungefähr 10 Jahren 50.000 Schülerinnen und Schüler, die keinen Abschluss haben. Das können wir uns eigentlich nicht leisten.
Sie sind ja auch nicht der Erste, der darüber schreibt. Also wieso tut sich nichts?
Naja, der Soziologe Aladin Elmar Falani hat dazu gesagt, dass wir es uns eine ganze Zeit lang leisten konnten. Also das heißt, dass dieser Fachkräftemangel sich nicht unbedingt in der Form abgezeichnet hat, wie er sich jetzt zeigt. Und dass im Grunde genommen versäumt wurde, irgendwann mal den Schalter umzulegen. Der andere Punkt, der ist auch klar, die Finanzen, die sind ja jetzt gerade sowieso nicht sehr breit. Ich würde schon jetzt mittlerweile so weit gehen und sagen, die schwarze Null, die schadet unseren Kindern, denn die monetären Unterstützungsmaßnahmen, die eigentlich nötig wären und jetzt fernab von eigentlich einer guten Sache wie jetzt diesem Startchancenprogramm, was ja in Anführungsstrichen nur 4.000 Schulen zugutekommt, die müssten eigentlich extrem erhöht werden. Warum das nicht gemacht wird, das hat vielfältige Gründe, unter anderem, weil Bildung Ländersache ist, weil jeder eine eigene Idee davon hat und natürlich auch, weil Bund und Länder, wenn es dann mal um die Finanzierung geht, wie zum Beispiel jetzt beim Digitalpakt 2, dessen Finanzierung immer noch nicht steht, einfach auch nicht zu Potte kommen.
Heißt das, Sie plädieren dafür, da den Föderalismus aufzuheben?
Nee. Nein, aber das wäre auch völlig, also das wäre nicht nur utopisch, sondern der Föderalismus selbst ist ja auch aus einer sehr guten Idee entstanden. Denn sobald etwas zentralistisch ist, kann es eben auch im schlechtesten Fall gleichgeschaltet werden. Aber es gibt sehr gute Ideen. Also zum Beispiel gibt es die Idee, dass man für die Kultusministerkonferenz einen parteiübergreifenden Präsident hat, der eben nicht darauf angewiesen ist, zwangsläufig immer nach Legislaturperiode zu handeln. Damit es eine Form von, ich nenne es jetzt mal das böse Wort, Vision gibt, auf die man sich dann auch irgendwie einigen kann und die Kultuspolitik sich eben nicht nur nach Wiederwahl richtet. Das wäre zum Beispiel ein Ding, wie man den Föderalismus beibehalten könnte, aber zumindest in eine ähnliche Richtung steuern kann.
Föderalismus könnte ja auch bedeuten, das ein oder andere Bundesland macht es eben besonders gut und andere können es abgucken.
Das würde ich mir so wünschen. Das würde ich mir so wünschen. Es gibt so viele zahlreiche Beispiele, wo ich mir das gewünscht hätte. Das jüngste übrigens, wo wir gerade beim Thema KI waren, das Land NRW hat wenige Monate nachdem ChatGPT auf den Markt gekommen ist, eine erste Handreichung gemacht, eine gute Handreichung. Manche haben gesagt, es ist zu konservativ, manche haben gesagt, es ist nicht progressiv genug. Aber ich hätte mir so sehr gewünscht, dass einfach alle anderen Länder gesagt hätten, wir nehmen jetzt dieses Blatt von NRW, wir ergänzen es mit unserer Expertise und jeder hat etwas davon und man kann sogar sozusagen das Ganze noch verfeinern. Stattdessen wird so ein Blatt und auch alle anderen Blätter dann in 16-facher Ausfertigung gemacht und das ist einfach sehr schade. Und da braucht mir auch keiner kommen zu sagen, die Begebenheiten sind anders. Ja, das ist so, aber wenn man mehr zusammenarbeiten würde und mehr sich an diejenigen richtet, die es gut machen, dann könnte man, glaube ich, auch sehr viel effizientere Bildungspolitik machen.
Sie selbst sitzen ja auch in dem ein oder anderen Beratungsgremium. Was propagieren Sie denn da?
Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, es gibt ein paar systemische Probleme, die man beheben könnte und die behoben werden müssen. Ein Teil ist zum Beispiel, wir wissen, dass gutes Lernen und die Initiierung von Lernen über Beziehungen läuft. Das ist jetzt wirklich auch keine Neuigkeit. Aber es ist so, dass in unterschiedlichen Studiengängen diese Beziehung beziehungsweise die tatsächliche Praxis überhaupt noch keine Rolle spielt. Das wird in Sachsen jetzt erprobt, in Baden-Württemberg wird das erprobt, allerdings nicht besonders breit. Und ich bin schon ein Verfechter zum Beispiel eines dualen Studiums im Lehramt, damit man gleichzeitig nicht nur weiß, kann ich das, was ich hier gerade im Studium mache, möglicherweise auch in ein Lernen überführen, sondern mag ich eigentlich junge Menschen? Denn mit denen arbeiten zu wollen, das ist ja die absolute Grundlage dafür, das dann auch 40 Jahre zu machen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, Schulen bräuchten mehr Autonomie bei der Personalplanung. Auch das ist ein Problem. Das heißt, dass Schulen sich oftmals nach dem ersten Staatsexamen der Bewerber richten müssen. Das heißt, sie haben wenig Handhabe, denjenigen zu nehmen, den sie eigentlich nehmen wollen, weil der zum Beispiel sehr gut ins Schulkonzept reinpasst. Insgesamt glaube ich aber, dass der größte Brocken die Lehramtsausbildung ist. Da tut sich gerade viel, aber bei dem, was ich gerade gesagt habe, zum duales Studium, da gibt es jetzt auch schon die ersten Gegenstimmen, die sagen oder die Angst haben, dass die Fachlichkeit verloren geht. Ich kann nur sagen, Fachlichkeit kann man immer dazulernen, aber wenn man nicht mit Menschen arbeiten möchte, das aber keine Rolle spielt, dann ist das ein größeres Problem.
Vielen Dank, Bob Blume. Lehrer, Autor, Bildungsinfluencer mit seinem neuen Buch Warum noch lernen? Wie Schule in Zeiten von KI, Krisen und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss. Tschüss, sagt Miriam Meinhardt.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.